Lenin mal auf dem finnischen Bahnhof ankommt, da ist ja mehr als die Hälfte des Buches schon durch. Ich gehe eben davon aus, dass der Begriff Kommunismus, als er ungefähr um das Jahr 1840 herum ins politische Leben eintritt, ein Begriff ist, der auf ganz lange historische Resonanzen zurückgreifen kann. Und dass dann in den ungefähr mehr als 70 Jahren, die zwischen eben diesem Jahr 1840 oder nehmen Sie 1848, Kommunistisches Manifest, und dem Jahr 2018, als der Wladimir Iljitsch Ulyanov alias Lenin die Sozialdemokratische Partei Russlands in Kommunistische Partei Russlands umbenennt, ungefähr so lange liegt wie zwischen dann 1917, 18 und 89 folgende. Ja, also es gibt eigentlich zwei große Phasen, in denen der Begriff Kommunismus auf der politischen Bühne ist, und die sind alles andere als identisch. Im Gegenteil, die stehen in einem starken Kontrast zueinander.
Ja, darum soll es uns auch gehen. Mhm. Vielleicht nochmal zur Einordnung für diejenigen, die noch nie etwas von Gerd Köhnen gehört haben, ist Historiker, Publizist, war lange auch in den 70er Jahren in linken Gruppen aktiv, zum Beispiel im Kommunistischen Bund Westdeutschlands, hat für viele ab den 2000er Jahren Bücher geschrieben, die immer bezeichnet wurden als Abrechnung. Abrechnung mit den 68er Linken. Ist es nun auch eine Abrechnung, die Farbe Rot?
Nee, überhaupt nicht. Also erstens waren meine früheren Bücher auch keine Abrechnung, sondern das waren nach einem 20-, 30-jährigen Abstand sozusagen Wiederaneignungen meiner eigenen 70er oder nach 68er Biografie. Also ich habe versucht, meine eigenen biografischen Kurven, die meiner Generationskohorte, die sowohl als Historiker wie als Beteiligter zu verstehen und aufzuschlüsseln. Und jetzt kommt das eigentlich gar nicht vor in dem Buch. Meine Biografie spielt dabei fast keine Rolle, außer vielleicht ein bisschen in der Haltung zum Stoff, sondern für Historiker, das bin ich nun mal in der Hauptsache, und so näher ich mich dem, ist die ganze Geschichte des Kommunismus im 20. Jahrhundert nach wie vor vielleicht einer der am schlechtesten verstandenen Teile. Nehmen Sie die ursprüngliche Dynamik und nehmen Sie dann einen abrupten Abbruch. Und dann ist es eine Geschichte, von der doch gar nicht klar ist, dass sie zu Ende ist. Denn gerade hat die Kommunistische Partei Chinas ihren 19. Parteitag gefeiert und eine neue Ära der Xi Jinping-Ideen ausgerufen. Und das zwingt einen in gewisser Weise auch dazu, dass was im 20. Jahrhundert unter diesem Titel gelaufen ist, mehr ist das ja erstmal gar nicht, nochmal zu reinterpretieren. Das war natürlich eine große Arbeit, und deswegen ist das Buch schlanke 1000 Seiten Text netto geworden. Kürzer konnte man das gar nicht machen.
Ich denke, es gibt auch einige, die sagen, man hätte es vielleicht länger machen können. Ja. Einer ist auch jetzt hier am Telefon, der zumindest sagen wird, naja, man hätte zum Beispiel auch über eine linke Kritik, zum Beispiel eine Kritik von Rätekommunisten, einiges sagen können. Felix Klopotek ist bestenfalls jetzt auch am Telefon. Hallo Felix.
Hallo und guten Tag, Gerd Köhnen.
Ja, hallo. Ganz meinerseits.
Wunderbar, technisch klappt das alles wunderbar. Mhm. Felix Klopotek, das möchte ich gerne vorstellen, ist seit langen Jahren Redakteur in Köln bei der Kölner Stadtrevue und ist Autor für viele Zeitungen, Spex, Jungle World konkret, und immer wieder uns von Radio Korax aufgefallen als Schreiber von Büchern, Herausgeber von Büchern. Dissidenten der Arbeiterbewegung ist zum Beispiel eine Buchreihe gewesen beim Unrast Verlag, die hier auch besprochen wurde. Und das fasst natürlich was an, worum es auch hier jetzt nun gehen soll. Es gibt auch mindestens zwei weitere Anlässe, warum Felix Klopotek am Telefon ist. Zum einen wird er in Leipzig einen Vortrag halten, wo man sagen kann, es geht um linke Kritik an Lenin oder am Realsozialismus. Und gleichzeitig hat Felix Klopotek auch eine Rezension in der mittlerweile letzten Ausgabe der Konkret geschrieben über eben das Buch von Gerd Köhnen. Schwierige Frage, aber irgendwie einfache Frage. Felix Klopotek, was gibt es zum Buch von Gerd Köhnen zu sagen?
Naja, wir reden über 1200 Seiten. Es gäbe mindestens genauso viel zu dem Buch zu sagen. Ich habe das Buch Also ich gehöre jetzt biografisch zu einer Generation, die tatsächlich die Bücher, die Gerd Köhn in den Nullerjahren geschrieben hat, eher als Abrechnungsliteratur wahrgenommen hat, was, gestehe ich auch gerne zu, vielleicht eine grob verzerrende Wahrnehmung ist. Und ich war dementsprechend erstmal sehr überrascht über das Buch, weil es mit, ich sag mal, mit so dem, eigentlich so dem klassischen antikommunistischen Paradigma nicht folgt. Und das klassische antikommunistische Paradigma ist ja, dass eigentlich die ganzen Ideen von Stalin bei Lenin und die ganzen Ideen von Lenin bei Marx vorgeprägt waren. Und dass im Grunde genommen die Vorstellung, den Himmel auf Erden zu verwirklichen, nur zur Hölle führt. Also im Grunde genommen eine idealistische Konstruktion eigentlich. Ne? Also wenn Marx anders gedacht hätte, dann hätte es vielleicht gar keinen Lenin gegeben und so weiter. Und so eine Art Abirrung im kosmischen Gedächtnis der Menschheit, wie auch immer. Und das habe ich jetzt in diesem Buch überhaupt nicht so wiedergefunden. Das fand ich also eher im Gegenteil. Also ich fand, dass die unglaubliche totalisierende wie aber auch totalitäre Dynamik des Kapitals, und davon ist ja auch erstmal die kommunistische und die Arbeiterbewegung ein Teil, ja, also es steht ja natürlich nicht außerhalb dieses gesellschaftlichen Prozesses, dass das in seiner Wucht dargestellt wurde und dass im Grunde genommen, wenn man so will, oder so habe ich es gelesen, Lenin nicht außerhalb dieser Dynamik steht. Da gibt es also ganz, fand ich jetzt wirklich erhellende, inspirierende Kapitel, die so auch in der linken Diskussion gar nicht bekannt sind. Ne? Also der Versuch, die Revolution nach Polen zu exportieren 1920, das dramatische Scheitern und auch natürlich auch an der Hybris der bolschewistischen Heerführer, das sind tatsächlich Sachen, die ich doch mit großem Gewinn gelesen habe. Mich interessiert, das hast du vorhin angesprochen mit dem Stichwort Dissidenten der Arbeiterbewegung, mich interessieren aber, ich sag mal, zwei Pole, die ich in dem Buch vermisst habe. Der eine Pol sind tatsächlich die kommunistischen Dissidenten. Damit meine ich jetzt nicht Leute, die beleidigt sind, dass sie nicht zum Zuge kamen. Ja, etwas flapsig ausgedrückt, Stichwort Trotzki. Sondern damit meine ich eigentlich Leute, die schon sehr früh den, ich sag mal, staatskapitalistischen und sehr früh den bürokratisch-totalitären Charakter der Oktoberrevolution analysiert haben. Also die Strömung, die man später Rätekommunisten oder auch Linkskommunisten nennt. Und was sicherlich auch ein historischer Faden ist, denn natürlich spiegeln sich in gewisser Hinsicht diese Debatten auch schon zu Marx-Zeiten. Also Marx-Auseinandersetzung, sage ich mal, mit den Linken, also mit Weitling oder in Köln mit dem Andreas Gottschalk. Der andere Pol, der mich interessiert, ist gewissermaßen, ich sage mal, der Kommunismus ohne Namen. Ja? Also die Massenbewegung, die autonomen Kämpfe, die Selbstorganisierung der Subalternen, die auch erstmal vollständig ohne Partei stattfindet. Ja? Und diese beiden, ich sage mal, Pole, die habe ich in diesem Buch vermisst.
Das Missverständnis liegt vielleicht ein bisschen darin, oder unser verschiedenes Herangehen, sagen wir mal, liegt darin, dass ich mich tatsächlich strikt als Historiker dem Ganzen genähert habe. Nicht in erster Linie als jemand, der jetzt aus diesem ganzen historischen Stoff sozusagen die Goldnuggets herausfiltern möchte, von denen aus man dann vielleicht eine neue emanzipative Theorie und Praxis und so weiter schmieden könnte, ja, wenn wir mal in dem Bild bleiben, sondern ist es nicht einfach Ideengeschichte, wie Felix Klopotek in seiner Kritik geschrieben hat? Das ist es meines Erachtens nun gerade nicht, oder ich habe jedenfalls versucht, es nicht so zu machen, sondern ich gehe ja durchaus davon aus, dass das Sein zunächst mal das Bewusstsein bestimmt, bevor dann das Bewusstsein auch das Sein bestimmt. Und dass sowohl Marx wie Lenin, wie Stalin und Mao und all die anderen Figuren, also Kinder ihrer Zeit, Figuren ihres historischen Kontexts, ihres Milieus sind. Also insofern ist es ja nicht verwunderlich, wenn ich solche Brüche charakterisiere, wie zwischen eben dem, was Marx zunächst einmal in seiner Zeit, in seinem Kontext entwickelt hat. Und dieser Kontext ist ja nicht zufällig der, in dem eben diese kapitalistische Produktionsweise als etwas, was die gesamte menschliche Geschichte verändert, hereinbricht. Und er ist vielleicht der Erste überhaupt, der das erfasst hat. Niemand sonst hat es meines Erachtens in dieser Dramatik erfasst. Über Kommunismus spricht Marx fast nirgendwo, ja, außer in unveröffentlichten Notizen. Das Wort Kommunismus ist für ihn gar kein systematischer Begriff. Lenin, wenn er 1918 dann sagt, das ist der einzig wissenschaftlich richtige Name, dann definiert er das auch nicht, sondern es ist ein bisschen, wie soll ich sagen, ein Trick. Er nimmt den Erwartungshorizont, der vielleicht mit diesem Begriff verbunden ist, auf, aber um letztlich sich selbst in diesen Nerz zu hüllen. Ja? Was genau das sein soll, wird nirgends erklärt. Und insofern nehme ich diese Begriffe erstmal als face value. Ich bin nicht auf der Suche nach dem wahren Kommunismus gegenüber dem falschen Kommunismus, ja, sondern ich nehme diese Begriffe erstmal so, wie sie mir entgegenkommen, als Selbstbezeichnung politischer Bewegungen. Davon ausgenommen sind, wie gesagt, die ganz frühen Überlegungen von Marx, wie ein Jenseits der kapitalistischen Gesellschaftsformation aussehen könnte. Aber das sind Bemerkungen, die er ins Unreine geschrieben hat und die im Übrigen erst in den 1950er, 60er Jahren uns überhaupt bekannt geworden sind, also die Pariser Manuskripte und so weiter. Also die haben in der wirklichen kommunistischen Bewegung überhaupt gar keine Rolle gespielt. Wir können heute darüber nachdenken und dann sind sie auch gar nicht so extravagant, diese Überlegungen, sondern vergleichsweise handfeste Maßstäbe, sehr wohl für das, was wir heute gerade haben. Meines Erachtens haben wir die Situation, die im Kommunistischen Manifest beschrieben ist, wo alles in der Welt einen Zusammenhang bildet und die kapitalistischen Produktionsformen fast alles durchdringen. Die Situation haben wir heute überhaupt erst. Deswegen müssen wir heute nachdenken.
Die Frage vielleicht an Felix Klopotek. Also wenn man sagt, es fehlt etwas an kommunistischer Selbstkritik, es fehlt zum Beispiel in dem Buch die Arbeiterräte, die Massenstreiks, die entstanden sind. Was genau?
Was übrigens nicht stimmt, die kommen vor, aber die Räte hat kein Rätekommunist erfunden, sondern die haben sich selbst erfunden.
Trotzdem die Frage an Felix Klopotek, was fehlt da konkret?
Ich knüpfe jetzt gerade auf den, gehe jetzt direkt auf den Einwurf von Ihnen, Herr Köhn, ein. Mhm. Natürlich haben, das ist ja gerade der Punkt. Ja, natürlich haben die Rätekommunisten die Räte nicht erfunden. Mhm. Ja, und ich würde mich auch dagegen verwahren, sozusagen, wir picken uns jetzt nur die Rosinen heraus. Ne? Und es gab ja dann sozusagen in dem ganzen Meer des Schreckens und des Terrors gab es ja auch einige Stimmen, die waren ganz honorig oder so. Nee, das fände ich auch zu undialektisch oder zu unmaterialistisch. Ja. Ich finde ja gerade die Stärke der Rätekommunisten darin, dass sie darauf reflektiert haben. Ja? Also dass im Grunde genommen die Theoriebildung abhängig ist von der Praxis oder von den Versuchen der Selbstbefreiung der Arbeiterinnen und Arbeiter.
Wen meinen Sie übrigens genau? Pannekoek?
Ich meine, ja, also das fängt natürlich an, das fängt bei jemandem wie Pannekoek an, der ja sozusagen dann noch den jungen Lenin kennt und auf ihn auch so ein bisschen erstmal so herabschaut, als jemand, der eher so als Mitläufer aufgefallen ist, nicht unbedingt so als eigenständiger Theoretiker. Natürlich gehört zu den Vordenkerinnen Rosa Luxemburg oder die ihre holländische Kollegin Henriette Roland-Holz, dann überhaupt die ganze holländische Linke, da kommt dann noch der Hermann Gorter. Mhm. Ne? Ja. Wir reden in Deutschland dann von Karl Korsch, in Italien ist nochmal eine etwas andere Abteilung. Aber was die Klarheit der Stalinismuskritik angeht, von Amadeo Bordiga. So, und da finde ich erstmal die Stärke zu sagen, okay, also es ist, die Revolution wird nicht gemacht, ja, also wird nicht von genialen Führern und aber auch nicht von einer Vorhutorganisation initiiert, sondern sie ist abhängig von den realen Kämpfen, also von der Bewegung, der wirklichen Bewegung, wie es ja bei Marx heißt, die den Zustand aufhebt. Und deswegen geht es also mir nicht darum, oder das wäre auch ein schwacher Vorwurf zu sagen, ja, aber Sie haben ja die guten Leute nicht beachtet. Ne? Das wäre, nee, also gute Leute gibt es natürlich überall, aber es geht mir um die Vermittlung. Sie erwähnen es ja selbst. Sie schreiben ja, gerade in jenen Zeiten des Weltkapitalismus, in denen während der Weltwirtschaftskrise, also 1929, die Lebensbedingungen sich dramatisch verschlechterten und sehr reale Kämpfe Klasse gegen Klasse tobten, waren die Kommunisten, also hier die Parteien, am schwächsten. Und ich finde das einen wichtigen Satz, den würde ich auch so unterstreichen. Da gehe ich mit Ihnen völlig d'accord. Das wird auch durch die Sozialgeschichtsschreibung auch völlig bestätigt. Nur interessiert mich dann sozusagen die andere Richtung. Ja, also dann gehen wir doch mal dahin. Also in die Kämpfe der beispielsweise Mieter, der Veteranen, der Arbeitslosen, die es in den USA in den 30er Jahren gegeben hat. Aber
darf ich dazu was sagen?
Ja.
ich meine, wieder ganz realgeschichtlich betrachtet, ist es so, die Kämpfe gab es ja. Und es gab auch die Notwendigkeit dieser Kämpfe. Aber warum waren sie so schwach? Weil sie tief gespalten waren. Ja. Sie waren auch sicher von sozialdemokratischer Seite her gespaltet, aber die Masse der Arbeiterbewegung blieb ja letztlich sozialdemokratisch. Aber das fängt ja an, gerade mit Italien, wenn Sie Bordiga erwähnen und so, ja, wird ja die Sozialistische Partei Italiens, die vielleicht im Weltkrieg die honorigste Rolle von allen gespielt hat, weil sie sich nicht angeschlossen hat dem Chauvinismus und so weiter, sondern relativ widerständig sich erwiesen hat, breiten Einfluss hatte, genau die wird von Moskau aus gespalten. Ja. Da macht der gute Bordiga allerdings auch erstmal mit. Ja. Und am Schluss erwacht er eben, wie man in Polen so schön sagt, mit der Hand im Nachttopf, ja, denn dann sind sie eine kleine, zwar sehr interessante Fraktion, die aber für die realen Kämpfe nur noch eine sehr geringe Bewegung hat, weil sie sich vom Gros der Bewegung abgespalten haben und sie haben aber so weit gewirkt, dass sie diese Bewegung gegenüber der Mussolini-Bewegung hilflos gemacht haben. Und so ähnlich ist es dann eben in der Weltwirtschaftskrise und im Aufstieg der faschistischen Bewegung auch. Ja, das ist eine gravierende Verantwortung, die eben die Kommunisten auf sich geladen haben, dass der ganze Begriff dient doch überhaupt nur dazu. Bei Lenin, der hat den Begriff doch vor 1918 überhaupt nie erwähnt. Gucken Sie mal in die Lenin-Werke. Wo ist da das Wort Kommunismus? Es gibt überhaupt keine programmatische Vorstellung davon bei Lenin, sondern er dient hauptsächlich dazu, die Arbeiterbewegung zu spalten. Und damit liefert er sie auch wesentlich aus an die Gegenkräfte.
Jetzt antwortet Gerd Köhnen auf die Kritik von Felix Klopotek damit, dass er sagt, die Linkskommunisten und sozusagen die Rätekommunisten, die als Dissidenten der Arbeiterbewegung in der Geschichte aufgetreten sind, sind marginal gewesen und ja quasi vereinzelte Leute, die keine Rolle gespielt haben, wo ich glaube, dass es so ganz auch nicht stimmt, wenn man sich das gerade für die Bewegung auch in Deutschland anschaut, wo man halt irgendwie sehen kann, dass in den 20er Jahren gerade die linkskommunistischen Gruppen KAPD, AAU, dass das tatsächlich Massenorganisationen sind, die tatsächlich auch einen sehr großen Einfluss innerhalb der ganzen Arbeiterbewegung eigentlich haben. Jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass ja die Diskussion auch auf einer grundlegenderen Ebene stattfindet. Wenn man jetzt sagt, okay, vielleicht fehlt etwas in der Geschichte des Kommunismus, wenn man auch die Dissidenz oder die Selbstkritik des Kommunismus nicht einbezieht, dann ist es ja in den früheren Texten von Gerd Köhnen so, dass er sagt, okay, das Problem mit dem Kommunismus liegt vielleicht auf der Ebene, dass der Kommunismus versucht, die funktionale Trennung von Politik und Ökonomie, die kennzeichnend ist für die bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft, diese Trennung aufzuheben und dass im Versuch dieser Aufhebung eine Dynamik liegen kann, wo es dann Institutionen geben kann, die viel unmittelbarer eigentlich auf die Individuen und ihr Leben und ihre Bedürfnisse zugreifen kann. Jetzt haben Sie, Herr Köhnen, gesagt, dass sozusagen Ihr Buch dieses Mal keine Abrechnung sein soll mit dem Kommunismus. Inwiefern würden Sie denn aber trotzdem sagen, dass vielleicht ja sozusagen in dem Ansinnen des Kommunismus selber und in der Aufhebung dieser funktionalen Trennung, dass da sowas wie eine totalitäre Dynamik drinsteckt?
Na gut, die totalitäre Dynamik war realgeschichtlich da. Ich versuche ja dieser totalitären Dynamik nachzuspüren. Ich meine, mich hat dieser, wie soll ich sagen, dieser Nesselzweig in meiner linksradikalen Phase am direktesten erreicht im Zusammenhang der Roten Khmer. Ja, ich hatte selber die berühmt-berüchtigte Dissertation von Kyu Sampan, das war der zweite Mann der Roten Khmer, aus dem Französischen übersetzt, das angeblich das Grundlagendokument eines Steinzeitkommunismus sein sollte. Da ist aber gar nichts davon drin zu finden, überhaupt nichts. Es ist ein relativ maßvolles Programm einer autozentrierten Entwicklung, ja, für einen Minister unter Sihanouk. Also für mich ist ja immer, und das entspricht auch ein Stückchen meiner eigenen Lebenserfahrung, für mich ist immer interessant, in welchen Prozesslogiken die konkret handelnden Personen sich da bewegt haben und wie sie zu Schlüssen kamen, wie zum Beispiel auch diese Führer der Roten Khmer, eine kleine intellektuelle Gruppe von Leuten, die zusammen in Paris studiert haben. Ja? In dem Moment, wo sie an die Macht geschleudert werden, das Ganze nach den Bombenhageln der US-Armee und in einem vollkommen zerstörten Land, dann Dinge zu tun, die sogar genozidalen Charakter tragen. Ja? Die liegen aber nicht einfach in ihrem Programm, sondern das ist eine Handlungslogik oder eine Prozesslogik, die aber daraus im Wesentlichen resultiert, und das ist vielleicht die düsterste Seite des real existierenden Kommunismus im 20. Jahrhundert, das macht Xi Jinping jetzt auch ganz genauso, ja. Wir sind die kommunistische Partei und wir definieren, was wir wissen eben sowieso über die Welt und die Geschichte Bescheid, und wir definieren, was gut, was schlecht und was im Übrigen auch Kommunismus ist. Ja, wir sind der Kommunismus. Ja, und das ist die leninistische Parteidoktrin. Die war völlig neuartig, und es ist nicht nur eine Parteidoktrin, es ist eine Gesellschaftsvorstellung, in der die Gesellschaft nach dem Vorbild oder nach dem Ebenbild der Partei wie in einem Schöpfungsakt erschafft wird. Und das ist im Kern totalitär. Da beginnt das, was man tatsächlich in einem Wortsinne die totalitäre Politik nennen kann. Und das findet einfach statt. Das diagnostiziere ich sozusagen als ein historisches Faktum eher. Ja, in einem auch ganz nüchternen, nicht nur pejorativen Sinn. Ja, Totalität ist nicht ein beliebiges Schimpfwort, sondern die beanspruchen nicht nur die Politik, nicht nur die Wirtschaft, sondern das Alltagsleben und sogar das Denken der Menschen zu bestimmen. Das hat es nie vorher gegeben in der menschlichen Geschichte. Und dieses Neuartige, das muss man sich schon mal erstmal vor Augen halten.
Jetzt haben wir mit diesem historischen Faktum quasi nochmal einen ganz großen Sprung gemacht auch. Ich würde das vielleicht auch nochmal so ein bisschen zurücklenken zu den Ereignissen der Oktoberrevolution. Man könnte jetzt sagen, die Linkskommunisten, Rätekommunisten, das sind Leute gewesen, die vielleicht genau so eine Entwicklung, was dann später in der Sowjetunion unter dem Stalinismus der Fall war, aber auch in China, die genau sowas vorausgesagt haben und die gesagt haben, das ist ein falscher Weg, der hier bestritten wird. Jetzt finde ich das, glaube ich, auch wichtig für so ein Gespräch, dann nochmal zu klären, wie sie diese Kritik formulieren, Felix Klopotek. Was sind denn Aspekte der linkskommunistischen Kritik an Lenin, an den Bolschewisten am Verlauf der Oktoberrevolution?
Ja, also ich möchte nochmal, jetzt gehe ich wieder nicht direkt auf die Frage ein, weil ich noch einmal nochmal zurückspringen möchte. Ja, also ich finde diesen Ausdruck Steinzeitkommunismus ist tatsächlich irreführend. Ne? Man könnte ja sogar provokativ sagen, ja natürlich, sehr gerne Steinzeitkommunismus, weil die Steinzeit kannte nicht den Volksfeind. Ja? Die Steinzeit kannte nicht, ich sage, gut, das mögen jetzt, okay, dann mögen mich jetzt irgendwie Ethnologen oder Anthropologen eines Besseren belehren, aber diese Vernichtungs- und diese gesellschaftliche Megamaschine, die tatsächlich den Anspruch hat, alle Aspekte des Lebens einem naja, eben totalen und damit totalitären Zweck zu unterwerfen, das ist tatsächlich ein neues Faktum in der Geschichte der Menschheit. Und das ist nicht Steinzeitkommunismus, sondern tatsächlich etwas sehr Modernes, etwas sehr Gegenwärtiges gewesen. Da näher ich mich aber jetzt der Frage. Der andere Punkt ist ja natürlich die ewige Diskussion um die Spaltung. Und meines Erachtens spielt das nicht die große Rolle. Denn ich hatte gerade nicht zu Unrecht auf die Kämpfe in den USA hingewiesen in den 30er Jahren. wo es nur sehr, sehr schwache Arbeiterorganisationen oder sehr angepasste gab und wo es den Leuten ja trotzdem möglich war oder vielleicht sogar deswegen möglich war, ich sag mal so, den Vorschein autonomer Kämpfe zu entwickeln. Die Spaltung hat insofern, also das wäre das eine, also dass es sozusagen unterhalb der Organisationsgeschichten eine Geschichte der sozialen Bewegung im wortwörtlichen Sinne oder des sozialen Antagonismus geht, der auch nicht von einer Organisationsgeschichte eingeholt werden kann. Dann aber nochmal konkret, es gibt natürlich, es ist ja nicht nur ein reines Machtstreben oder es ist ja nicht nur ein sozusagen Putschismus, es gibt ja die Erfahrungen mit der Sozialdemokratie und mit dem Sozialismus, die mit dem 4. August, also mit der Zustimmung zu den 1914, also mit der Appeasement-Politik, der Zustimmung zu den Kriegskrediten, dem Zusammenbruch der Zweiten Internationale in ganz Europa verbunden sind, die auch verbunden sind mit der Herausbildung einer Frühform des Totalitarismus, wenn man so will, nämlich die Ideen des Kriegssozialismus, also die Kollaboration von oberster Heeresleitung, bestimmten Fraktionen der Großindustrie und, naja gut, rechter Sozialdemokratie. Bis hin natürlich zu Noske, bis hin zum Verrat an den, kann man so sagen, an den Arbeiterregierungen 1923 in Thüringen. Und das sind ja nun auch für, sagen wir mal, die Linken oder für linke Aktivisten traumatische Ereignisse gewesen. Und jetzt nicht nur traumatische, sondern auch reflexive, Prozesse auslösende Ereignisse gewesen, dass man mit der Sozialdemokratie nicht wirklich auf einer Klassenbasis kooperieren kann. Die Kritik, jetzt komme ich, da habe ich die beiden Punkte kurz abgearbeitet. Der Punkt war, was vielleicht auch so eine gewisse Schwäche ist, oder nicht eine Schwäche, aber so eine gewisse notwendige Leerstelle, ja, an der Kritik oder in der Kritik des Rätekommunismus an Lenin oder an den Bolschewisten, dass es nicht so sehr um den persönlichen Vorwurf geht. Ne? Also so Leute, auch meinetwegen wie jetzt Matejk oder eben auch Pannekoek, haben ja durchaus zugestanden, dass also Lenin das Beste wollte und dass er ja auch, ist er auch in weiten Teilen ja auch wirklich ein geschulter Marxist gewesen. Aber es wird gewissermaßen die Romantik die romantische Vorstellung, die Hybris gewissermaßen, einen Sozialismus in einem vom Ersten Weltkrieg und dann auch vom Bürgerkrieg zerstörten Land, Russland, aus dem Boden stampfen zu können, bei einer kaum entwickelten oder nur in den Städten entwickelten Arbeiterklasse. Also die Kritik läuft zweigleisig, sie kritisiert die intellektuelle, ja, oder die kleinbürgerlich-intellektuelle Hybris, man könne das jetzt verwirklichen, also den Sozialismus in einem Land, und kombiniert das mit einer Globalanalyse. Und die ganz einfach oder ganz knapp davon ausgeht, es kann zumindest nicht im Zusammenhang mit einer Revolution in Westeuropa oder in den USA, in der Sowjetunion oder in China keinen Sozialismus geben. Und daraus leiten sich dann, klar, und daraus leiten sich dann im zweiten und dritten Schritt die Kritik natürlich an Parteiherrschaft, die Kritik an Kommandowirtschaft, an der Unterdrückung und schließlich Auslöschung jeglicher abweichender Meinungen und so weiter ab.
Ja, aber ich meine mal ganz einfach gefragt, was legitimierte denn Lenin überhaupt, ob er nun was Gutes gewollt hat oder nicht was Gutes, was legitimierte ihn denn überhaupt in dieser Weise für sich und seine Partei die exklusive Macht erobern zu wollen? Was legitimierte ihn? Nach allen Vorgaben oder nach allen Horizonten und Maßstäben einer marxistischen Kritik war das überhaupt nicht dran, ja? Und ja. Nicht mal nur, weil Russland so rückständig, Russland war gar nicht so rückständig, ja? Russland, aber es war nicht dran, ja? Und es war nicht nur nicht dran, es gab dafür, es fehlten dafür entscheidende Voraussetzungen. Und warum, also ich meine, für mich ist dann interessant, was wird daraus, ja? ich grübel dann nicht so sehr darüber, was er gewollt hat, sondern ich sehe nur, was er macht. Ja. Mhm. Also das entscheidet und damit leitet er einen Entwicklungsweg der Geschichte des 20. Jahrhunderts ein, der in meiner Sicht tatsächlich im Großen und Ganzen fatal gewesen ist, ja. Der sogar zu eigentlich dem Abstürzen und Katastrophen der weiteren Geschichte dann schon wesentlich beigetragen hat, nicht nur durch den eigenen Terror und all diese Dinge, sondern nehmen Sie mal die Tatsache, dass das Netz der Weltwirtschaft zerrissen bleibt durch diesen Autarkismus, dass es überhaupt nicht gelingt, wieder auf ein Niveau zu kommen, dass die Tatsache, dass Russland sich dann in einer strikt kleinkapitalistischen Manier in der neuen ökonomischen Politik erholt, dann schon wieder für diese Partei an der Macht, die immer auf schwankendem Boden steht, zu gefährlich ist und deshalb sie diese wahnwitzige Kollektivierungsrevolution einleitet. Ja. Das sind einfach für mich große Verhängnisse des 20. Jahrhunderts. Ja. Kommunismus hin oder her. Ja. Das ist erstmal meine Perspektive darauf. Und wenn ich mit dem Begriff oder sagen wir mal den Fragen und den Kernanalysen, die ganz am Anfang standen, etwas anfangen will, dann muss ich eben auch tatsächlich ganz an den Anfang zurückgehen und kann mich dann in gewissem Grade positiv, also wenn ich mich auf was positiv beziehe, dann tatsächlich auf die so großen Ganzen, auf die sozialistische Bewegung des frühen, späten 19., frühen 20. Jahrhunderts, die zwar durch die Tatsache, dass sie dem Weltkrieg nicht in den Arm fallen konnten und dass sie teilweise auch mitgemacht haben, sich erheblich diskreditiert haben, aber sie haben das nicht gemacht. Ja. Sie waren die große Emanzipationsbewegung der Zeit. Und für mich wären dann beispielsweise eher die Austromarxisten der Zwischenkriegszeit oder solche Gruppierungen, die hatten eine Relevanz, die haben versucht, einen Weg dazwischen zu finden und sich irgendwie in den Katastrophen des Zeitalters zurechtzufinden. Ja. Und ansonsten sehe ich das Ganze als einen verhängnisvollen Weg. Und man muss, wenn schon ganz neu anfangen, und ob ich das mit irgendeinem Ismus überhaupt bezeichnen würde oder so, das weiß ich nicht. Das, darauf kommt es auch, glaube ich, überhaupt erstmal gar nicht an.
Am Telefon ist Felix Klopotek und Gerd Köhn. Gerd Köhn, haben wir zuletzt gehört, Historiker, hat wie so viele andere Menschen in diesen Tagen auch ein Buch geschrieben, nicht nur, aber auch über die Oktoberrevolution. Gerd Köhn geht in seinem Buch tatsächlich noch viel weiter zurück als die Oktoberrevolution. Ja, also frühchristliche chinesische Religion spielt in dem Buch eine Rolle, antike Philosophie, überhaupt auch literarische Utopien. Und immer wieder, so scheint es mir, geht es da um schon früh auftauchende Gegensätze, also der Traum, die Hoffnung des Besseren und eine Form von Autorität und von Ordnung, die dagegen steht.
Ja, aber der Traum ist es gar nicht so sehr, sondern das sind Mentalitäten, die eher regressiv sind. Ja? Also da kommt man her überhaupt und das muss man auch bedenken aus diesen von der Urgesellschaft, ja, bis in eng verschweißte Gesellschaften, mehr oder minder despotisch oder von mir aus wie in der griechischen Polis demokratisch, aber auch in einem sehr problematischen Sinne, im Grunde ja nur einer Herrenkaste von Bürgern oder eben dann christlich zusammengeschweißt oder eben in millenaristischen Sektenbewegungen oder ideenmäßig in den Utopien der Neuzeit. Aber diese Utopien der Neuzeit ziehen den Stachel der Bewegung. Ja, das sind Utopien der Stillstellung. Und deswegen im Kommunistischen Manifest wimmelt es von Sozialismen, die alle reaktionär sind. Ja, feudaler, patriarchaler, kleinbürgerlicher, jede Menge von Sozialisten. Das Neue ist überhaupt, dass das Individuum und diese gesellschaftliche Selbsttätigkeit, die tatsächlich erstmal mit dem Liberalismus verbunden ist. Und das nimmt Marx auf, indem er sagt, das gegenüber allen reaktionären Sozialisten nimmt er das auf und sagt, das ist das Revolutionäre in unserer heutigen Zeit. Und dahinter können wir nicht zurück. Und die Bolschewiki wollten dahinter zurück. Sie wollten diesen Stachel der Unruhe und der Selbsttätigkeit der Gesellschaft auslöschen. Und das macht für mich die ganz große Trennlinie aus.
Ich gehe da in weiten Teilen mit. Mhm. Ich würde da tatsächlich aber andere Akzente setzen. Also ich finde diese Bestandsaufnahme oder dieses kritische Durchmustern, was gibt es eigentlich noch an Sozialismus zu meiner Zeit von oder zu unserer Zeit von Marx und Engels und die Kritik, die sie daran üben, richtig. Und andererseits darf man nicht vergessen, dass dem ja eine sehr harte, ja auch durchaus intrigante Auseinandersetzung mit, sagen wir mal, Handwerker-Kommunisten oder Handwerker-Sozialisten stattfindet.
Bei Marx, meinst du?
Bei Marx, genau. Ja, ja. Und das, finde ich, ist eine Ambivalenz. Also ich sehe das richtig. Oh. Marx erkennt im Grunde genommen, also der Kommunismus, das kann weder was Ausgedachtes sein, also weder eine Utopie. Es muss, wenn wir nicht von einer realen Bewegung reden, dann brauchen wir gar nicht erst anzufangen. Und es darf im Grunde genommen auch nicht hinter einem menschheitlich erreichten Stand der im weitesten Sinne Produktivkraftentwicklung zurückgehen. Aber die Herausforderung, sich dieser modernen Gesellschaft zu stellen und da dem andere eigene Organisationsformen, eigene Formen der Wissensvermittlung gegenzustellen, da hat ja Marx kein Copyright drauf. Da kann man ja wirklich oder sollte man auf Leute wie den Weidling zurückgehen. Oder
da kriege ich leicht einen Schüttelfrost, wenn ich Weidlings Menschheitsgesetze lese oder so. Aber gut.
Aber wir reden hier von Leuten, die 3-4 Jahre Schulbildung, wenn überhaupt, hatten. Ja, die sich gegenseitig Lesen und Schreiben beibringen,
ja.
Schreiben und Lesen. Die dann irgendwie anfangen, sozusagen als Bildungsferne, ja, um politisch gesagt, die Bibel gegen den Strich zu lesen, daraus eine kommunistische Botschaft zu extrahieren, die nicht, und jetzt kommen wir wieder zu Lenin, die nämlich nicht dieses Logenwissen, Freimaurerhafte, dass man ein arkanes Wissen bildet, zu dem man dann nach so und so vielen Initiationsstufen vordringt, die sich davon abwenden. Ja, ich spiele hier auf den Buonarroti an, ne? Die Versuche tatsächlich so eine sozialistische Gesellschaft als Geisteselite zu konstruieren. Am linken oder linksradikalen
Seite. Ja, daraus geht dann Blanqui und diese Richtung hervor. Daraus geht dann Blanqui und diese Richtung.
Letztendlich auch Lenin.
Und auch Lenin, der hatte ganz klar Züge von einem Blanquisten auch, und das hat er ja auch gar nicht geleugnet, weil es gab ja in Russland entsprechende Personen, die er immer verteidigt hat.
Mich interessiert also tatsächlich, was für Spuren gibt es, wo die Leute, denen ein niedriger Platz in der Gesellschaft reserviert war, ja? Was für Spuren gibt es, dass diese Leute ihr eigenes Ding machen? Ja? Also sich selber organisieren, sich selber bilden, ihre Kämpfe oder ihre Anstrengungen nach oben, also jetzt nicht karrieremäßig nach oben, ja, sondern ans Licht zu kommen, unabhängig jetzt vom, sag ich mal, vom Bürgertum zu sehen.
Naja, aber in historisch relevantem Maße passiert das dann in der realen Sozialdemokratie eben des 19. Jahrhunderts. Ja. Da passiert das. Und klar gibt es die Parteiintellektuellen, aber es gibt eben auch aus einem sehr breiten Untergrund gibt es eine Bildungsbewegung ganz von unten herauf, und ich wüsste überhaupt keine Bewegung in dieser Zeit, die die staatsbürgerliche Emanzipation, die soziale Emanzipation, die Frauenemanzipation, die Judenemanzipation, die Gleichberechtigung der Nationalitäten und so weiter auf ihre Fahne gehabt hätte, wie die gute alte Sozialdemokratie. Ja. Und das finde ich die große Emanzipationsbewegung des Zeitalters. Die kommt doch erstmal großem Modo aus dem Marxismus heraus. Ja. Und dann zieht immer bedrohlicher schon der Schatten eines Weltkriegs auf. Demgegenüber sind sie hilflos. Und das haut sie dann auch auseinander oder letztlich versinken sie darin und verlieren ganz viel von diesem emanzipativen Appeal. Aber das ist für mich die realgeschichtliche Bewegung. Und Lenin fängt von einem ganz anderen Ende her wieder an und durchaus eben in einem sehr elitären Sinne. Und wenn es sozialen Aufstieg gibt, den gibt's ja auch in Russland durchaus, ja. Aber dann eben in der kannibalischen Weise, ja. Du servierst alle alten Eliten ab und dann kommen die jungen Aufsteiger von irgendwoher. Letztlich sind es dann in der Soziologie der russischen Nomenklatura, gewinnen am Schluss die Bauernsöhne, ja. Brezhnev, Khrushchev, Gorbatschow sind alle aus dem Bauerntum aufgestiegene self-made men, die in der Partei letztlich das Kommando, die Partei verbauert letzten Endes. Also die Arbeiterklasse sehen sie am allerwenigsten irgendwo dort. Und das sind eigentlich die interessanten Dinge daran. China ist es übrigens ganz ähnlich. Mhm. Ja. Naja, und das ist, was mich als Historiker erstmal dran interessiert.
Jetzt haben Sie natürlich jetzt ja. nicht geschickt auf das Glatteis der Sozialdemokratie geführt. Aber
nee, ist kein Glatteis.
Aber ich meine, wie erklären Sie sich, wenn es denn so ist, wie erklären Sie sich denn dieses Appeasement? Dieses Mitmachen 1914,
okay.
Dieses Abwürgen 1918?
Naja, gut, 1918, 19, Entschuldigung, wollte man im Januar 1919 in Russland irgendein Vorbild sehen? Da tobt der Bürgerkrieg. Kommt Radek und sagt, wer das Medusengesicht der russischen Revolution erricht, redet sehr wohl vom roten Terror, nicht sehen will, der wird die Revolution überhaupt verraten. Ja. Und da ist ja nicht nur roter Terror, sondern es ist ja auch eine auf ihre Weise sehr militaristische Bewegung. Also ich meine, mit Verlaub, Noske in allen Ehren, ja, er weiß das ja, dass er jetzt den Bluthund macht, ja. Aber das ist ja geradezu minimal im Verhältnis zu der Art, wie die Bolschewiki zu der Zeit ihre Gegner an die Wand stellen, ja. Und wenn sie Sozialisten sind, die nicht ihnen gehorchen, dann auch gerne oder sogar umso lieber.